Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvin. Der Kolosserbrief. Dieser Kommentar trägt den Titel Die Versöhnung durch Christus. Kolosser 1, die Verse 18 bis 20. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen der Erste sei. Denn es ist Gottes Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und dass alles durch ihn versöhnt würde mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz. In Vers 18, das Haupt des Leibes. Nachdem Paulus allgemein von der Erhabenheit Christi und von seiner Oberherrschaft über alle Geschöpfe geredet hat, kehrt er zu dem zurück, was besonders die Kirche angeht. Bei der Bezeichnung Haupt erwägen andere Ausleger mancherlei. Gewiss verwendet er wenig später die gleiche Übertragung in dem Sinne, wie das Haupt im menschlichen Körper gleichsam die Wurzel ist, aus der sich die Lebenskraft in alle Glieder ausbreiten. So fließt das Leben aus Christus der Kirche zu und so weiter. Hier aber wird meines Erachtens besonders von der Regierung gesprochen. Christus hat allein die Macht, die Kirche zu regieren, und auf ihn allein müssen die Gläubigen schauen, weil in ihm die Einheit des Leibes beruht. Wenn die Papisten die Tyrannei ihres Götzenbildes beweisen wollen, schützen sie vor, die Kirche werde ohne Haupt sein, wenn nicht der Papst in ihr gleichsam als Haupt regiere. Aber Paulus räumt diese Ehre nicht einmal den Engeln ein. Dennoch beraubt er die Kirche nicht ihres Hauptes, weil Christus diese Würde für sich in Anspruch nimmt und dementsprechend sein Amt richtig ausübt. Auch ist mir nicht die Ausrede verborgen, zu der sie ihre Zuflucht nehmen, dass der Papst das dienstbare Haupt sei. Aber das Wort Haupt ist viel zu erhaben, als dass es irgendeinem sterblichen Menschen unter einem beliebigen Vorwand übertragen werden sollte, zumal ohne Befehl Christi. Besonnener verhält sich Gregor, wenn er schreibt, dass Petrus zwar das besondere Glied der Kirche sei, doch seien er und die übrigen Apostel Glieder unter einem Haupt. Ferner in Vers 18, der Anfang ist. Da das griechische Wort zuweilen Ursprung wie auch Ziel bedeutet, auf das sich alles bezieht, können wir annehmen, Christus sei in diesem Sinne der Anfang. Doch will ich lieber die Worte des Paulus so übersetzen, dass Christus der Anfang ist, weil er der Erstgeborene von den Toten ist. Denn in der Auferstehung liegt die Wiederherstellung aller Dinge. Und so ist sie der Beginn der zweiten und neuen Schöpfung, weil die frühere im Fall des Menschen zusammengebrochen war. Da also Christus in seiner Auferstehung das Reich Gottes angefangen hat, wird er mit Recht der Anfang genannt, weil wir erst dann wahrhaft beginnen, vor Gott zu leben, wenn wir zu der neuen Kreatur umgestaltet werden. Der Erstgeborene von den Toten heißt er nicht nur, weil er als Erster auferstanden ist, sondern weil er auch den anderen das Leben wiedergegeben hat. So heißt er in 1. Korinther 15, Vers 20, der Erstling derer, die auferstehen, auf dass er in allen Dingen, und so weiter. Hierauf beweist Paulus, dass Christus die erste Stelle in allem zukommt. Denn wenn er Urheber und Wiederhersteller aller Dinge ist, so steht fest, dass ihm mit Recht diese Ehre geschuldet wird. Obwohl die Partikel in allem zweifach aufgefasst werden kann, entweder gegenüber allen einzelnen Geschöpfen oder in jedem Ding, so ist das ohne Bedeutung, weil einfach alles seiner Herrschaft untertan sein muss. In Vers 19 steht, denn es ist Gottes Wohlgefallen gewesen, dass in ihm. Um sein Rühmen des Christus umso fester zu begründen, fügt der Apostel jetzt noch hinzu, dass es so von Gottes Vorhersehung bestimmt gewesen ist. Sicherlich müssen wir uns zu jener Quelle zurückwenden, um dieses Geheimnis ehrfürchtig anzubeten. Er sagt, es ist nach dem Ratschluss Gottes geschehen, dass in Christus die ganze Fülle, nämlich der Gerechtigkeit, Weisheit, Kraft und aller Güter wohnt. Denn alles, was Gott hat, hat er seinem Sohn übergeben, damit er in ihm verherrlicht werde, wie es in Johannes Kapitel 5, Vers 20 gesagt ist. Zugleich aber mahnt er, alles Gute, das wir zu unserem Heil erbitten, aus der Fülle Christi zu schöpfen, da es ja so von Gott bestimmt worden ist, dass er seine Gaben nur durch den Sohn des Menschen mitteilt. Es ist daher das Gleiche, wie wenn er sagte, Christus ist uns alles, außer ihm haben wir nichts. Daraus folgt, dass alle, die Christus zum Teil abschaffen oder seine Kraft mindern, ihn seiner Ämter berauben oder von seiner Fülle einen Tropfen wegnehmen, den ewigen Ratschluss Gottes erschüttern, so viel an ihnen ist. Dann kommen wir zu Vers 20, und alles durch ihn versöhnt würde. Auch das ist eine herrliche Lobeserhebung des Christus, weil wir durch ihn mit Gott verbunden sein können. Wir wollen es für das Erste halten, dass unser Glück darin besteht, fest an Gott zu hängen, wie es andererseits kein größeres Elend gibt, als ihm entfremdet zu sein. Paulus verkündet also, dass wir durch Christus selig sind, da er selbst das Band unserer Vereinigung mit Gott ist. Andererseits sind wir außerhalb von ihm, die elendsten Geschöpfe, weil wir von Gott ausgeschlossen sind. Wir denken daran, dass das Besondere an Christus ist, das ihm Paulus zuschreibt, damit kein Teil dieses Lobes einem anderen übertragen wird. Daher müssen in Gedanken die Gegensätze ergänzt werden. Wenn das der Vorzug Christi ist, kommt er keinem anderen zu. Denn offenkundig streitet Paulus hier gegen die, die die Engel als Friedensstifter sich vorstellen, durch die der Zugang zu Gott geöffnet sei. Auch in Vers 20, dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz. Paulus spricht vom Vater, der durch das Blut Christi mit seinen Geschöpfen versöhnt worden ist. Er nennt es aber Blut des Kreuzes, weil das am Kreuz vergossene Blut Christi das Pfand und der Preis unserer Versöhnung mit Gott gewesen ist. Nämlich der Sohn Gottes musste zum Sühnopfer werden und die Schuld der Sünde tragen, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes wären. Das Blut des Kreuzes bedeutet also das Blut des Opfers, das am Kreuz geschlachtet wurde, um den Zorn Gottes zu versöhnen. Der Zusatz durch ihn sagt nichts Neues, sondern will das vorher Ausgesprochene genauer ausdrücken und noch tiefer unseren Herzen einprägen. Nämlich Christus ist so der einzige Urheber unserer Versöhnung, dass er damit jedes andere Mittel ausschließt. Kein anderer ist für uns gekreuzigt worden, also ist er es allein, durch den und um dessen Willen wir einen versöhnten Gott haben. Er sei auf Erden oder im Himmel. Auch Vers 20. Wenn man das nur auf die vernünftigen Kreaturen beziehen will, sind damit die Menschen und die Engel gemeint, obwohl es nicht töricht ist, es ausnahmslos auf alle Geschöpfe auszudehnen. Aber um nicht gar zu scharfsinnig zu philosophieren, geht meine Meinung dahin, es sei von den Engeln und den Menschen gesagt worden. Es wird zwar ohne Schwierigkeit zugestanden, dass die Menschen eines Friedensstifters bei Gott bedürfen, aber die Frage, ob die Engel einen solchen bedürften, ist nicht leicht zu klären. Wozu eine Versöhnung, wo es keinen Zwiespalt oder keine Feindschaft gegeben hat? Darum haben viele diese Stellen so ausgelegt, dass die Engel wieder zur Übereinstimmung mit den Menschen geführt worden seien und so die himmlischen mit den irdischen sich versöhnt hätten. Aber die Worte des Paulus bedeuten etwas anderes. Gott hat mit sich versöhnt. Daher ist die angeführte Lösung gezwungen. Wir müssen also überlegen, welcher Art die Versöhnung der Engel und der Menschen ist. Ich stelle fest, dass die Menschen mit Gott versöhnt worden sind, weil sie vorher durch die Sünde ihm entfremdet waren. Sie würden Gott als Richter zum Verderben erfahren haben, wenn nicht die Gnade des Mittlers dazwischen gekommen wäre, um den Zorn Gottes zu versöhnen. Die Friedensstiftung zwischen Gott und den Menschen ist also so zustande gekommen, dass durch Christus die Feindschaft abgetan worden ist. Daher ist aus dem richtenden Gott der Vater geworden. Ganz anders ist das Verhältnis zwischen Gott und den Engeln. Da gibt es keinen Abfall, keine Sünde und deshalb auch keine Scheidung. Aber doch mussten aus zwei Gründen die Engel mit Gott versöhnt werden. Weil sie Geschöpfe sind, waren sie der Gefahr eines Falles nur enthoben, wenn sie durch die Gnade Christi befestigt wurden. Das ist aber von großer Bedeutung für die Beständigkeit des Friedens mit Gott, wenn man einen festen Halt in der Gerechtigkeit hat, ohne einen Fall in Zukunft zu befürchten. Ferner ist der Gehorsam selbst, den sie Gott leisten, nicht von einer solchen ausgezeichneten Vollkommenheit, dass sie in allen Stücken Gott genügen und keiner Vergebung bedürfen. Ohne Zweifel hat das Wort aus dem Buche Hiob das im Auge. Seine Engel zeiht er der Torheit. Denn wenn das vom Teufel gesagt würde, was wäre das Sonderliches? Dort aber verkündigt der Geist, dass die höchste Reinheit schmutzig ist, wenn sie an der Gerechtigkeit Gottes gemessen wird. Es muss also festgestellt werden, dass die Engel nicht so gerecht sind, wie es zur vollen Vereinigung mit Gott genügt. Daher bedürfen sie eines Friedensstifters, durch dessen Gnade sie ganz fest an Gott hängen. Deshalb leugnet Paulus mit Recht, dass allein in den Menschen die Gnade Christi wohnt, sondern er spricht sie auch den Engeln zu. Er tut den Engeln kein Unrecht, wenn er sie an den Mittler weist, damit sie durch seine Wohltat beständigen Frieden mit Gott haben.